Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Gold.
Staub und Dreck.
Dekadenz.
Armut, Asphalt und Licht.
Anne Krasting von Zeitreisen.
Und Else Edeltschal von Bohème Sauvage.
Nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän.
Frivol.
Verrucht.
Radikal.
Modern.
Und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Küss Mama.
Uff. Zum süßen Rendezvous.
Küss mir doch jetzt einfach mal.
Gib deiner Lust und deiner Sehnsucht.
Nein, los. Bis dahin ist jemand ganz anderes. Also sei mal was ganz anderes.
Hier lacht dir Freude, Glück und Sonnenschein. Im herrlichen Peru.
Ja.
Du wirst hier für immer selig sein. Im sündigen Peru.
Auch du. Auch du.
Oder du.
Das waren die Stimmen von Liv Liedervries und Caro Kult in den Rollen von Charlotte Ritter und Vera Lohmann in der Serie Babylon Berlin.
Und das ist das Thema unserer heutigen Sonderedition.
Babylon Berlin, am Sonntag ist es soweit.
Im Ersten
startet sie nach langer, langer Wartezeit für viele endlich die Staffel 3. Und wir haben sie ja schon vor geraumer Zeit gesehen. Das war im Dezember 2019.
Ja, im Dezember war die Premiere, wo wir beide waren, im Zoopalast.
Große Premiere, roter Teppich, alle Schauspieler und
ja.
Party mit wildem Tanz und viel, viel Spaß auf jeden Fall. In einer fantastischen Location in Berlin, der alten Bollemeierei.
In der Bollemeierei. Und da haben wir ja bei der Premiere die ersten beiden Folgen sehen können.
Genau. Und dann nachher dann auf Sky natürlich dann der ganze Est von Babylon.
In einer Nacht alles durchgeschaut.
Ja, wie war das für uns, bevor wir zu dem wirklich wichtigen Teil dieser Sendung kommen, nämlich dem Interview mit den großen drei der Serien,
Drei Regisseuren, ja, Tom Tykwer, Henk Handlüchten und Achim von Boris.
Ja, bevor wir dann kommen, vielleicht ein bisschen zu uns. Was verbindet uns mit der Serie? Was hat das vielleicht auch verändert für dich, für die Bohème Sauvage, die du ja schon viel, viel länger organisierst?
Ja, also für die Bohème Sauvage an sich hat das natürlich jetzt nicht viel verändert. Aber man hat schon gemerkt, dass dann noch mehr Zulauf kam, als den wir sonst sowieso schon hatten. Und auch wieder neue Leute dazu kamen, also so in Scharen sozusagen. Und ganz besonders haben unsere Schallplattenunterhalter das mitbekommen, weil bei denen dann immer sehr viele Gäste ankamen und sich zu Asche zu Staub den Titelsong aus der ersten Staffel gewünscht haben. Und die hatten dann, glaube ich, zwischendurch sogar schon so ein Schild, wo drauf stand, irgendwelche Informationen zu dem Lied und wann das gespielt wird. Und schlauerweise wurde dann gesagt, ja, das wird gespielt, so gegen 4 oder 5, also eher gegen Ende der Veranstaltung.
Damit noch mehr Absinth konsumiert wird.
Ja, oder man konnte so auf den Höhepunkt zutreiben, ja, sozusagen. Und eine ganz besonders tolle Veranstaltung erinnere ich mich im Meistersaal. Da waren auch einige Schauspieler und Regisseur, also ein Regisseur aus der Serie dabei vor Ort, und dann kam tatsächlich dieser Song und alle haben wirklich ganz wild abgefeiert dazu und Hände hoch und so ein bisschen.
Also die Choreografie tatsächlich so ein bisschen durch
Ja. Das war schon ein bisschen surreal. Also man hat sich dann schon wirklich gefühlt wie. Ich meine, man fühlt sich bei der Bohème ja sowieso immer so ein bisschen wie in einem Filmsetting oder so. Ja. Aber da war das dann natürlich nochmal ganz besonders imposant.
Ja. Was ich ganz spannend finde, ich meine, wir bewegen uns in diesem 20-Jahre-Universum ja schon länger. Und eigentlich war es so, man hat permanent Leute getroffen, die irgendwie involviert waren, die als Komparsen mitgewirkt haben, die vielleicht Kostüme gemacht haben, die als Tanzcoach mitgearbeitet haben. Also das ist wirklich so, dass man das Gefühl hat,
man kennt Szene, die alle, ne? Irgendwie.
Ja, genau. In dieser Szene sind so viele da, dieser großen, großen Babylon-Berlin-Familie angehörig. Das ist wirklich, zumindest für Berliner Verhältnisse, ganz besonders. Das ist ja bei mir auch so, ne?
Wie ist das denn bei dir?
Wie ist es bei mir so? Seit 2 Jahren sind wir mit Zeitreisen Partner der Serie und machen also die offizielle Babylon-Berlin-Tour, führen also zu den Drehorten. Das ist schon großartig, macht wahnsinnig Spaß. Tolle Menschen, tolle Gäste waren in den letzten 2 Jahren dabei aus ganz Deutschland oder ganz Europa.
Kleiner Tipp zwischendurch, falls ihr auch einmal gerne bei einer Babylon-Berlin-Tour zu den Drehorten mit Arne dabei sein möchtet, dann geht auf zeit-reisen.de und meldet euch an.
Und für mich persönlich war das wirklich ein Einschnitt in meinem Leben.
Bam! Bam!
Ein sehr positiver, ja. Also es hat sich viel passiert einfach in dieser Zeit. Und das Schönste war wirklich, dass ich vor anderthalb Jahren bei Staffel 3 mitspielen durfte. Und ich sag wirklich, bis jetzt eine der schönsten Sachen, die mir in meinem so jungen Leben widerfahren sind. Letzte Folge hatten wir den Historiker Hanno Hochmuth zu Gast, der uns die Hintergründe der Weimarer Republik erklärt hat. Aber uns hat natürlich auch interessiert, was er von der Serie Babylon Berlin hält und wie er diesen Erfolg einschätzt, warum diese Serie so erfolgreich war.
Ich finde so etwas wie Babylon Berlin ist ein interessantes Phänomen. Warum ist eine solche Serie heutzutage so erfolgreich? Und das hat, glaube ich, ganz viele verschiedene Gründe. Das hat was mit dem Thema zu tun, was lange nicht erzählt worden ist. Das hat was mit der Aktualität der Weimarer Republik zu tun. Das hat was mit der Aktualität einer Bedrohung durch die radikale Rechte zu tun. Das hat aber auch was mit modernen medialen Formen zu tun. Das ist also einfach eine solche Serie, die so episch erzählt wird, auch unseren heutigen Sehgewohnheiten von den amerikanischen Serien und so weiter entspricht. Es hat aber auch viel mit dem Mythos von Berlin als Babylon der Moderne zu tun, was hier in dieser Serie aufgegriffen wird. Das war damals übrigens schon so. Berlin ist auch in den 20er Jahren schon ständig mit Babylon verglichen worden. Alfred Döblin sprach von Berlin als der großen Hure Babylon. Ja, so etwas wie dieses Karstadt am Hermannplatz, das heute in aller Munde ist, sieht aus wie ein babylonisches Ziggurat und so weiter. Also dieses Babylon ist ja nicht präsent. Es gibt also sehr, sehr viele verschiedene gute Gründe, sich als Historiker mit Babylon Berlin zu beschäftigen.
Und sich auch zu freuen über eine tolle Serie, oder?
Sich auch zu freuen über eine tolle Serie, wobei ich dann natürlich vor allen Dingen auch in die Rolle des Fernsehzuschauers so reinschlüpfe. Als Historiker ist meine Rolle ja auch weniger die, jetzt die Serie mir anzuschauen und zu sagen, das und das und das ist alles falsch und diese Dampflok fuhr damals noch gar nicht und so weiter.
Oh, da gibt es aber einige, die sich darauf stürzen, vor allem auf die Dampflokomotiven.
Genau, da gibt es einige, die sich darauf stürzen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil so ein historischer Film oder eine historische Serie in dem Sinne nie authentisch ist, ja klar, ne? Und transportiert eigentlich immer viel aus unserer Zeit und im Prinzip ist eine solche Serie eigentlich immer etwas, was vielleicht sogar mehr über unsere Zeit als über die dargestellte Zeit damals verrät. Aber wir können darüber sehr viel lernen über unsere Geschichtskultur. Was ist eigentlich die Weimarer Zeit für uns? Was ist uns eigentlich wichtig in der Weimarer Zeit? Und da entwickelt die Serie Babylon Berlin doch ein großes Panorama. Ne? Da haben wir schon auf der einen Seite so die ganze Emanzipation, Charlotte Ritter so als Beispiel der modernen, selbstbewussten Frau, die aber aus einem ganz harten Milieu so kommt. Und aber auf der anderen Seite eben diese politische Rechte, diese Verschwörung, auch ohne zu viel zu verraten, aber sozusagen, dass die alten rechten Eliten mit den neuen Nazis so eine gemeinsame Sache machen. All das lernen wir auch. Wir lernen auch ein bisschen die Mechanismen der Wirtschaftskrise. Lars Eidinger erzählt die uns. Das macht er auch sehr gut. Also insofern lohnt sich die Beschäftigung mit Babylon Berlin sehr und ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Serie gibt und dass ich auch ein bisschen Gelegenheit hatte, das ein bisschen zu begleiten.
Es geht durch alle Schichten, alle Klassen. Aber der alles entscheidende Punkt ist, fast jeder dieser Anleger, ob Schlachter oder Polizeibeamter, hat weit über seine Vermögensverhältnisse investiert.
Das heißt, niemand kann das eingesetzte Kapital selbst decken?
Nein. Die meisten von ihnen haben sogar ein Vielfaches dessen eingesetzt, was sie in ihrem ganzen Leben verdienen werden, weil sie davon überzeugt sind oder überzeugt wurden, dass sie ein Vielfaches des Geliehenen als Rendite erhalten werden.
Es ist aberwitzig in dem Ausmaß.
Sie können verstehen, wie verstörend diese Nachforschungen für mich waren.
Das wird alles implodieren.
Was meinen Sie?
Die Kurse, die werden wieder fallen. Die Steigerungen sind disproportional schon jetzt. Aber ich fürchte, es wird noch eine Weile so weitergehen, bis das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Das war der von Hanno erwähnte Lars Eidinger in der Rolle des Alfred Nüssen, wie er sich in der Limousine über die wirtschaftliche Lage unterhält. Und er ist eigentlich in der ganzen Serie der Einzige, der die Krise so richtig vorhersieht und dann auch damit kalkuliert. Kommen wir nun zu unserem Interview mit den drei Regisseuren, wie bereits angekündigt. Dafür haben wir unser Salonsofa verlassen, um uns mit den dreien zu treffen. Und leider hatten wir Pech mit der Technik mal wieder.
Wir waren eigentlich ganz gut ausgestattet mit vier verschiedenen Geräten. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere. Und da tauchen dann immer mal wieder technische Abenteuer auf. Und mich hat es ein bisschen beruhigt, dass nachher einer der Presseverantwortlichen sagte, dass das auch wirklich den Vollprofis passiert, beziehungsweise einer immer wieder mit so einem uralten Walkman-Gerät kommt, weil er sagt, die ganze neue Technik, das funktioniert nicht. Der gute alte
Unzuverlässig.
Walkman ist halt wirklich noch die beste Quelle. Aber gut, ja. Genau. Aber ich hoffe, dass die Inhalte rüberkommen und jetzt steigen wir mal ein. Wo steht ihr denn gerade so aktuell? Also ist ja eine schwierige Situation gerade. Staffel 3 kommt jetzt. Wie ist mit Staffel 4? Habt ihr gut gearbeitet die letzten Monate?
Ja, kann man sagen. Also ich schon. Ja. Wir haben Ende August 12 Drehbücher abgegeben und haben noch zwei Co-Autorinnen dazugeholt dieses Mal. Und sonst hätten wir das vielleicht auch nicht in der Zeit geschafft. Und genau, die müssen wir jetzt kalkulieren und analysieren und verteilen. Das haben wir schon getan und sollen dann bis Dezember nochmal überarbeitet werden. Und eigentlich ist der Plan, nächstes Jahr im März zu drehen.
Ja, das war eine tolle News gleich am Anfang unseres Interviews, dass eben die Drehbücher schon fertig geschrieben sind. Wenn wir als Fans von Babylon Berlin Glück haben, geht es im März dann tatsächlich los mit den Dreharbeiten. Aber momentan weiß man dann sowieso nicht, wie es unter den Umständen so sein wird. Uns geht es heute aber erstmal um die Staffel 3. Und Henk Handlöchten wird erstmal erklären, wie das historische Setting der Serie ist, wo wir uns dort zeitlich bewegen.
Wir haben ja die Geschichte angefangen 1929 im Frühling. Und jetzt sind wir bei der dritten Staffel im Herbst, im Oktober 1929. Wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir auch gerne schon etwas weiter gewesen, aber das geht nicht, weil im Oktober 1929 zwei sehr wichtige Sachen passiert sind für die Weimarer Republik oder für die Geschichte der Weimarer Republik, nämlich der Tod von Gustav Stresemann, der sozusagen so das leuchtende, weltoffene Bild eines Politikers war. Der starb am Anfang Oktober. Und Ende Oktober gab es den Börsencrash, zuerst in New York und dann eigentlich weltweit. Und das waren natürlich zwei Ereignisse, die wir nicht auslassen konnten. Und drumherum haben wir natürlich weiter unsere Geschichten gesponnen, auch auf der Grundlage von dem Roman von Volker Kutscher, Der stumme Tod. Aber wir haben, wir gucken da jetzt nicht irgendwie, was jetzt hier heute irgendwie sich gerade so weiter ergibt, sondern wir gucken eben sehr genau auf die Zeit, die wir uns vorgenommen haben zu erzählen.
Es gibt immer wieder Momente, wo mein Historiker-Arne so kleine rote Bäckchen vor Freude bekommt, wenn ihr so bestimmte Sachen mit reinmischt. Der Sklarek-Skandal, so ganz kleines Detail in der ersten Staffel. Und jetzt Hans Litten finde ich großartig, dass ihr die Figuren mit reinnimmt. Wo habt ihr euer Wissen her? Wo nehmt ihr die Quellen her? Ich habe keinen historischen Berater irgendwie bei den Credits gesehen. Seid das alles ihr?
Wir haben keinen historischen Berater. Nein, das ist eigentlich, in meinem Fall ist es irgendwie eine eigentlich schon lebenslange Begeisterung für diese Zeit oder eine große Neugier für die Zeit und auch natürlich für die Literatur und für den Film und für die Musik der Zeit, aber eben auch daraus streuend, überhaupt auch für die Historie, politischen Zusammenhänge und so. Es gibt sehr, alles sehr gut. Es gibt ja wahnsinnig viele Quellen in dieser Zeit, weil die Leute halt irgendwie sehr viel geschrieben haben. Und alle möglichen Zeugnisse, Tagebücher, Gerichtsreportagen und so weiter und so fort. Also alles, was man sich nur überlegen kann, gibt's. Und eigentlich ist es so, dass wir müssen mich korrigieren, wenn das nicht so ist, aber weil wir eigentlich unsere Geschichte fortschreiben und in bestimmte Situationen kommen und dann uns überlegen, gibt es denn Figuren, die tatsächlich in diesen Situationen auftauchen würden, also zeitgeschichtliche Figuren. Und manchmal nennen wir sie dann auch tatsächlich so, wie sie heißen, und manchmal nicht. Und warum das manchmal so ist und manchmal so, ist ein bisschen rätselhaft.
Naja, manchmal braucht man eine gewisse Freiheit, um eine Figur zu erzählen. bei Hans Litten oder auch Willi Trollmann, also Figuren der Zeitgeschichte, die später NS-Opfer wurden, bestialisch ums Leben kamen, alle beide. Und vor denen will man sich auf eine Art verneigen. Aber der taucht ganz kurz in der dritten Staffel trotzdem auf. Und andere, wie die Figur von Horst Wessel, verklausuliert man dann vielleicht, weil er ja schon in den ersten Staffeln aufgetaucht ist, ohne dass man es wusste.
Ja, das hat natürlich auch immer damit zu tun, wem will man ein Denkmal setzen. Ja?
Ja, ja.
Mit Hans Litten will man halt ein Denkmal setzen.
Horst Wessel nicht.
Horst Wessel halt nicht.
Wobei, ich finde, der kommt ganz gut weg bei euch.
Ja? So. Naja, er hat zumindest nicht seinen eigenen Namen. Er hat einen anderen Namen gegeben, weil man tatsächlich nicht Interesse daran hat, da irgendwie einen Mythos weiter zu bewegen. Aber er war natürlich an so ein paar Schnittstellen eine maßgebliche Person. Also gar nicht so sehr die Person selbst, sondern auch, was aus ihm gemacht wurde.
Ein kurzer Einschub für all die, die vielleicht nicht mehr alle Details der Serie auf dem Schirm haben. In Babylon Berlin gibt es die Figur des Horst Kessel und der ist angelehnt an Horst Wessel, spielt also auch einen jungen Nationalsozialisten. Und Horst Wessel, der historische Horst Wessel, wurde 1930 ermordet von einem KPD-Mitglied und ist ja dann der große Märtyrer der nationalsozialistischen Bewegung geworden.
Ja, es gab so einen richtigen quasi Personenkult um ihn, weil der war auch noch sehr jung, 23 oder sowas, glaube ich, ne, als er ermordet wurde. Und es ging dann so weit, dass sogar der heutige Rosa-Luxemburg-Platz mal Horst-Wessel-Platz hieß und auch Berlin-Friedrichshain tatsächlich Horst-Wessel-Stadt hieß.
Also für uns war das interessant, also gerade so eine Figur zu nehmen, jemanden, der historisch verbirgt, also eher als unsympath wahrscheinlich abgespeichert ist, und trotzdem so einer Figur nachzugehen und dann doch eben auch den Menschen zu erzählen, der da einfach auch durch so ein Leben läuft und der auch seine komischen Sehnsüchte hat und seine ganz private Welt und der auch vielleicht in einer gewissen Naivität, die auch für uns unheimlich wichtig ist zu erzählen, in dieser Vorlaufzeit zum Nationalsozialismus, dass in der Bewegung selber noch auch ganz viele Hoffnungen steckte und wahnsinnig viel Sehnsüchte rein projiziert wurden, dass da starker Zusammenhalt geschaffen wurde durch diese Hoffnungsbilder, die dann verbunden wurden. Das muss man ja erzählen, sonst wenn das alles schon demonisiert wird, bevor es überhaupt da ist, dann entbehrt das ja jeder Logik, warum es überhaupt in irgendeiner Weise anziehend gewesen wäre. Also.
Ja, also mir ist es einfach interessanter, glaube ich, diese Seite zu beleuchten von ihm, die ja da war. Er hat sich ja in diese Prostituierte da verliebt und war eigentlich auf dem Weg weg von der SA, weil ihn das doch dann mehr interessiert hat, als ihn da jetzt mit seiner komischen Kapelle oder wie das hieß, seinem Spielmannszug provozieren, durch Friedrichshain laufen zu sehen und Kommunisten schlagen oder in und so weiter. Eine wichtige Szene da ist sicher auch die Verführung von Moritzrath, ja, also der Jungen, also diese Idee in diese nächste Generation, denn das ist ja die Generation, die dann so 29, 16, 17 ist, die dann volle Lotte loslegen wird in ein paar Jahren, ja.
Wir haben auch noch ein paar persönlichere Fragen, nicht so sehr zur Serie. Und zwar einmal, wenn ihr jetzt wahrscheinlich werdet, ihr bis an euer Lebensende Babylon Berlin drin, aber falls nicht, was würdet ihr dann, welchen Roman würdet ihr dann gerne verfilmen aus den 20ern?
Aus den 20ern?
Ja. Oder also, halt aus der Zeit der Weimarer
Republik. Also ich habe gar keinen mehr. Ich würde überhaupt nie mehr in meinem ganzen Leben in die 20er Jahre gehen, weil das ist, also für mich, lebensabendfüllend abgedeckt, das Thema. Ich glaube, es gibt auch wirklich noch ein paar andere Epochen, die Interesse wecken könnten in meinem Leben.
Für mich ist es nicht so. Ich kann da eigentlich immer weiter mich drin aufhalten. Ob es jetzt irgendwie eine Romanverfilmung sei, das weiß ich gar nicht. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was mich jetzt so anspringt und sagt irgendwie, das muss jetzt unbedingt noch sein. Aber die Zeit finde ich weiterhin total faszinierend. Also von mir aus, ich kann da immer bleiben.
Wir sind ja auch schon ziemlich lange dabei.
Ja,
ich lese gerade Käsebier, erobert den Kurfürstendamm. Ich habe das irgendwie nie so richtig gelesen, obwohl ich seit 20 Jahren bei mir habe. Und jetzt lese ich es, weil ich immer dachte, es geht um diesen Sänger. Nein, geht es nicht, es ist ein Gesellschaftsroman. Und er ist ja so großartig und es macht so Spaß. Und das ist so eine Inspirationsquelle, also schon wieder für die Dreharbeiten und für alles. Also ja, den verfilme ich gleich mit, aber in Babylon.
Hat jemand von euch ein persönliches Accessoire, ein Möbelstück oder irgendeine spezielle Geschichte mit den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die euch so ganz direkt verbinden mit der Zeit?
Alles Mögliche, ja, voll. Meine Wohnung ist voll davon. Wieso? Okay, das ganz Persönlichste ist hier das große Bild des Sorokins. Was in Wirklichkeit um 7 Nachkommen bereinigt, nämlich alle weiblichen, und etwas verändert, mein Urgroßvater zeigt und bei mir zu Hause hängt. Ja. Der Witz an dem Bild war genau wie in der Serie, es ist ja kein Spoiler mehr, ist ja am Ende der Staffel 2, dass das Mädchen im von dem wir denken, es ist diese Rockener im Taufkleid, ein Junge ist. Ja. Und so war das auch bei diesem Bild. Nein, aber es gibt tausend Sachen von einem alten Zylinder, den ich noch habe, von meinem Urgroßvater.
Also meine Großmuttergeneration ist wirklich genau die Generation. Also genau.
Ja,
meine Oma ist 1901 geboren. Ne?
6 bei mir.
Genau, also meine Omas alle. Und die hatte auch, das war auch, da sind die Männer alle dann gestorben später, und dann war das so ein Frauenhaushalt, in dem meine Mutter aufgewachsen ist. Und von meiner Großmutter habe ich wirklich starke Erinnerungen. Die hat mir auch viel erzählt, auch ihre Schwester hat mir viel erzählt, mir ganz viel über das Kino erzählt aus der Zeit, wie elementar das fürs Leben war, dass man wirklich jeden Tag ins Kino gegangen ist. Also ganz viele Leute, also natürlich auch immer kamen ja auch Nachrichten dann da. Und es kostete halt einen Groschen oder weniger. Es konnte, also mein Kino war so billig, das war sogar, also, und es war warm, manchmal Winter zum Aufwärmen. Ich habe so immer, also neidvoll noch daran gedacht, wie schön das war, dass das Kino sehr, so sehr Teil des Alltags war. Aber ich habe keine Gegenstände mehr.
Ich auch nicht. Aber also was mich denn sehr verbindet mit der Generation meiner Großmutter, also mit meiner Großmutter, sind die Sprüche. Also für jede Lebenslage ein Spruch. Ja. Liebeskummer, ach du, weiß ich noch genau, da war ich so 15, erste Liebeskummer, meine Oma guckt mich so an, fragt natürlich nicht, wie geht's dir oder so, oh Gott oder sowas, sondern sagt einfach, ach, ist nicht schlimm, gib mir nur eine Hand voll, gib ein ganzes Land voll. Und damit hatte sich das. Also das war's dann auch. Und dann konnte man auch nicht mehr miese Petrich aus der Wäsche gucken irgendwie. Das war dann damit vorbei. Und da denke ich dann eben auch an Charlotte oder überhaupt an viele Figuren. Ja. Also dieses Nicht-Introspektive, was, glaube ich, auch für die Zuschauer ziemlich erfrischend ist, außer Alfred Nissen, der unglaublich leidet und sich selbst irgendwie durchforstet, gibt es das ja alles nicht. Ja? Die Leute können überhaupt nicht miteinander reden, die haben gar keine Sprache für die Gefühle und so. Und das ist eben auch mal echt ganz schön, weil, also es ist auch sehr filmisch, weil die handeln eben. Ja? Und sagen nicht, wie schlecht es geht. Der falscheste Dialogsatz wäre bei Babel und Berlin, wie geht's dir?
Ja, absolut. Meine Großmutter oder Großtante, mit der ich aufgewachsen bin, ist 1906 geboren. Und die sind in der Weimarer Zeit, weil mein Opa und ihr Vater hier im Reichsrat war, nach Berlin an Reichskanzlerplatz gezogen. Heute Theodor-Heusen-Platz, zwischenzeitlich Adolf-Hitler-Platz. In der Hölderlinstraße 13 haben sie gewohnt, und die erzählte noch sozusagen, wie die Kommunisten nieder mit Ebert, nieder mit Scheidemann, so den am Reichskanzlerplatz vorbeimarschierten und demonstrierten, und die ganzen Dropouts erzählte sie, die da in den Westend rumhingen, die Erste Weltkriegsveteranen, von denen niemand wusste, wo gehören sie hin, und das waren die Versehrten, die Krüppel, die wir ja auch erzählen, die dann irgendwann weg sind und so weiter. Also ich habe, wenn man so will, über eine Hand, eine Generation, so ein vollkommen, weil ich auch mit den alten Leuten zeitweilig gelebt habe, später dann einen direkten Bezug in die Zeit. So kommt es mir zumindest vor.
Wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, das selten gewordene Wort der Woche, wo wir eben ein bisschen vergessene Worte rausnehmen. Sehr gestrotzt ja vor irgendwelchen Worten, die du kennst oder nicht. Allerhöchste Befehls, Wilhelm, verpatz dich, leck mir die Kelle. Können wir die alle nehmen für unsere selten gewordenen Worte der Woche?
Ja, oder ist das eher,
ist das eher
nein, absolut.
Ja. Hat das jetzt der Zeitzeuge, wie du ja mal genannt wurdest?
Ja. Ja. Ich bin ganz stolz auf, dass wir manchmal selber nicht mehr genau wissen, ob die wirklich recherchiert sind.
Die Fritz-Piepe.
Ja, das ist natürlich sehr berühmt.
Ja, das schon. Aber, ja, man könnte ja mal beschreiben, so plötzlich...
Kolossal.
Ja, kolossal, sagen wir Gott sei Dank.
Grauenvoll.
Ja, aber so ein Wort, die könnt ihr natürlich alle nehmen, weil die sind teilweise wirklich erfunden. Ja. Sollst du ja nicht Stirn kennen.
Ja, das als der Beste.
Wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, wo und zu genau welchem Zeitpunkt würdet ihr euch für 10 Minuten mal so hinbiegen, mal auf die Schnelle? Kann auch woanders
sein. 1918 zusammen mit den revolutionären Soldaten, wie sie das Schloss stürmen und sich nicht trauen, die Schlafzimmer von Kaiser Wilhelm II. Zu betreten. Kann man wunderbar nachlesen in wie heißt der Cabaret-Autor? Ben Hecht. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt.
Ach so, ja, in dem Buch ist das.
Ja, das ist unfassbar. Liebknecht, der sich da irgendwann reinlegt und sagt,
die Revolution im Wasserglas.
Die Revolution im Wasserglas. Da wäre ich gerne dabei gewesen, ja.
Da muss man überlegen. Was. Ich wäre gerne bei der Premiere von 2001 im Kino gewesen. Bei der Weltpremiere, wo der zum ersten Mal gezeigt wurde. Auch 1969, wo die Leute zum ersten Mal so eine Art von Film gesehen
haben. Ja, achso, wir bleiben ich meinte,
in der Szene. Ja, in der Weimarer Zeit.
So, ich dachte, das geht um irgendeine Zeit.
Nein.
Für die Nebenraum. Also, okay. Ja, da wäre ich dann natürlich gerne bei der Premiere von Metropolis gewesen.
Ja. Ja,
auch viel besser.
Ja.
Die auch, glaube ich, umstritten schon in der Premiere waren. Der Film kam, hat da wirklich extreme Widersprüche ausgelöst.
Ja.
Und das war bestimmt ein Wahnsinnsspektakel. Muss man sich natürlich überlegen, welche 10 Minuten man nimmt. Der Vorhang geht auf.
10 Minuten ist sehr kurz.
Und ja. Du klatscht.
Na gut, es kann auch ein bisschen länger, oder?
Ja, also für mich ist es so, ich würde mir gar nicht eine ganz bestimmte historische Begebenheit aussuchen, weil zum Beispiel als die Mauer fiel, das habe ich ja alles genauso mitgekriegt. Aber diese zerstörte Stadt zu erwandern, also ob das irgendwie jetzt einfach nur 10 Minuten den Kudamm runter oder an der Gedächtniskirche zum Beispiel.
Wir reden jetzt immer noch von der Weimarer Republik.
Eigentlich schon, ja.
Ja. Also ich würde sagen, 1928, 10 Minuten im Romanischen Café.
Mhm. Mit Albert Einstein, Marlene Dietrich und...
ja, Albert Einstein, der gerade rausgeht.
Gerade rausgeht.
Danach hast du aber eine Raucherlunge. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Das, früher war das nicht schädlich.
Ach so, ja, genau.
Ja, das wäre jetzt so die nächste Frage. Wen würdet ihr gerne mal persönlich kennenlernen, treffen aus der Zeit?
Anita Berber. Ich nehme Anita.
Ist halt die Frage, wann? Ja.
Anita Berber, bitte nicht. Leute, nehmt dann auf die richtigen Partys mit.
Also ich sag's. Adolf Hitler, 1924, kurz bevor in die Festung einwandert. Und könnte man vielleicht was tun.
Kommst du nicht durch, weil du nur 10 Minuten da bist. Dann bleiben wir jetzt, ich würde mal ganz kurz zurück zu den Drehorten, weil das ja mein Thema auch ist bei den Touren. Gibt es noch ein Gebäude, wo ihr sagt, Mensch, das brauchen wir noch, das passt irgendwie noch rein?
Haus des Rundfunks ist eigentlich unverständlich, warum wir da noch nicht gedreht haben. Auch immer noch ein schöner Paternoster. Dieses Foyer ist einfach herrlich, ja, und auch von draußen, diese Fassade.
Ja, ist wahnsinnig.
Wie sehr merkwürdig, dass wir da noch nicht waren.
Ich hatte ja immer gedacht, ich drehe doch mal am Rosa-Luxemburg-Platz, Kino Babylon, das ist ja eigentlich danach.
Ja, aber das ist dann leider das ist ganz banal. Warum drehen wir in einem anderen Kino? Weil es kleiner ist. Weil du mit ein bisschen weniger Aufwand für zwei.
Aber der Rosa-Luxemburg-Platz ist natürlich total
richtig.
Da ist ja auch immer alles Mögliche passiert. Eigentlich andauernd ist da immer alles passiert.
Stimmt schon.
Und der ist auch immer noch so in der Grundstruktur erhalten. Finde ich auch gut.
Ich weiß nicht, ich wünsche mir immer noch, dass wir auch noch mal mehr in andere Alltagsstraßen reinkommen. Ich fahre immer wieder durch Berlin und denke so, guck mal, hier, das würde doch gehen. Und das ist natürlich immer meistens doch nicht so, dass es so einfach geht, weil dann doch tausend Sachen nicht stimmen. Und was natürlich, das Problem ist ja in der Regel, du musst halt alle Autos loswerden. Du musst halt diese ganzen, machst ja ein Riesentheater und die ganzen Anwohner kriegen natürlich spätestens nach einer Stunde auch eine Krise, wenn man halt den Laden
so verändert. Ich meine, zum Beispiel, was du in Weißen See,
mich hat das ganz glücklich gemacht.
Offenen Mund
da gesessen. Wir haben jetzt in der dritten Staffel genauer erzählen wir ja, er bleibt jetzt fest in Berlin, lebt in einer eigenen Wohnung. Genau. Und das Motiv zu finden, das war schon bei der Motivsuche so, dass ich um die Ecke bog und diese Straße sah und dachte so, das gibt es ja gar nicht. Da waren auch zufälligerweise mal wenig Autos geparkt und das so eine ganze Fassadenreihe. Also es war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ist ja auch umgebaut.
Genau.
Da Köln sind auch viele, da bin ich jetzt.
Aber wir haben trotzdem,
solche 20er-Jahre-Siedlungen.
Aber es war trotzdem auch aufwendig, weil überall Graffitis waren.
Ja, ja.
Das ist oft das Aufwendigste, weil wir dafür das wegnehmen.
Also das ist, ja, um die blöden Laternen.
Also das ist ja das Schlimme, in Berlin ist ja gar nicht so viel zerstört, denkt man doch, doch ist natürlich, aber ganz viel einfach danach noch ausgewechselt, aber ohne Grund, jetzt werden die ganzen Gaslaternen weggebaut und so weiter, aber ja, wir wollen uns ja nicht beklagen.
Das waren Tom Tikwa, Henk Handlüchten und Achim von Burries, vielen Dank. Wir werden nachher nochmal zu Ihnen zurückkommen, aber jetzt springen wir mal kurz auf unser Salonsofa. Anne, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, bei Babylon Berlin mitzuspielen?
Ich wollte eigentlich nur mal schnuppern. Ich habe den Produzenten gefragt, ob es möglich ist, damit ich meinen Gästen bei den Touren eben auch wirklich erzählen kann, was da so abläuft.
Behind the scenes.
Ja, ich wäre mal schön, einfach dabei zu sein, einfach mal zu gucken. Und meint, ja, okay, meldet sich jemand. Da kam ein Anruf. Hättest du an diesen folgenden 7 Tagen Zeit? Ich so, ja, wieso?
7 Tage?
Ja, wir hätten da eine kleine Rolle für dich. Müsstest du mal vorbeikommen zum Casting, denn vielleicht gibt es auch eine Sprechrolle. Ich war wahnsinnig aufgeregt, war dann im Headquarter von Babylon Berlin und ich habe es verkackt.
Die Sprechrolle?
Ich habe es wirklich nicht. Ich kann ja sprechen, aber sprechen und spielen gleichzeitig, da waren wir dann schon klar. Schauspielerei ist auch ein Beruf, den man lernen muss. Insofern war es
aber war es so, dass du vorher einen Text bekommen hast, den du dann auswendig gelernt hast? Also eine Szene, hast du eine Szene bekommen?
Ja, eigentlich alles vor Ort, eine kleine Szene. Der Text war jetzt wirklich nicht lang, aber das war diese Koordination zwischen eben Sprechen und Spielen. Da habe ich gemerkt, naja, das ist dann doch etwas.
Also hast du keine Sprechrolle bekommen?
Nein, aber wir sagen ja immer ganz gerne, eine tragende Rolle, so als Komparsen, beziehungsweise in dem Fall hatte ich eine schiebende Rolle, das vielleicht jetzt zu meiner, zu meiner Position. Ich war Tonassistent, denn die Szene ist in einem Filmstudio, es wird ein Film gedreht, die Vorlage kennen der Staffel 3, der Stumme Tod, wissen es, es geht ja um einen Film und bei dem Film, beim Filmdreh kommt jemand zu Tode und dann beginnt der ganze Schlamassel. Ich war eben einer der Leute, die zu der Filmcrew gehörten und Tonassistent, das war gar nicht so unwichtig, denn es soll ja in der Serie der erste Tonfilm überhaupt sein. Insofern fremdete man so ein bisschen mit diesen Geräten und die Dreharbeiten waren natürlich fantastisch und die ganzen Hauptdarsteller waren da, es wurde gedreht, wie Gereon kommt, wie Le Flieser kommen, wie dieser Mord passiert. Und dann sollte aber auch die Arbeit der Filmcrew nochmal extra aufgenommen werden und das war dann sozusagen mein Moment, wo die Kamera dann zeigen sollte, wie ich diese Tonangel parallel zum Set schieben sollte. Und das Ding wollte nicht. Das Ding hat sich quergestellt. Und ich war wirklich am Verzweifeln, bis dann irgendwann Tom Tikwa mich gewissermaßen erlöst hat und gesagt, so, du kannst es nach vorne und hinten schieben, das geht dann auch ganz gut. Und dann habe ich tatsächlich eben diesen Moment, diese eine Sekunde gehabt, die dann tatsächlich ja auch übrig geblieben sind. Also ich
sehe mich, bist du im Großformat zu sehen, auf jeden Fall.
Ich bin im Großformat zu sehen, wie ich meine Lippen schurze und dieses Gerät schiebe. Das ist dann meine Second of Fame. Man sieht mich natürlich immer noch mal, oder ich sehe mich immer mal wieder im Hintergrund, aber wirklich nur ich sehe das. Und dann relativ am Ende kommt der große Moment, wo ich tatsächlich der Hauptdarstellerin das Leben rette. Da werde ich mal nicht mehr zu erzählen, das wäre gespoilert. Aber zumindest bekomme ich dann nicht nur eine tragende, sondern eine lebensrettende Rolle. Ich hoffe, sie wird es mir danken. Ja.
Ja.
Also es war ein großartiger Spaß und mal gucken. Vielleicht bin ich aber Staffel 4 auch wieder dabei.
Wer weiß, wir sind gespannt.
Wir sind uns schon lang verloren gegangen. Wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers. Und in der Seele brennt nichts als Schmerz.
Wow, Anne, was war das denn für ein Krach?
Das war Betty. Das war Betty. Betty Winter, Stummfilmstar. Und das kann ich schon mal verraten, sie hat es leider nicht geschafft. Und wir, also jetzt bin ich nur meine Rolle, wir, die Filmcrew, sind natürlich einmal ganz entsetzt. Aber dann wollen wir irgendwann auch weiterdrehen. Aber dann kommt die Polizei, untersucht alles. Und wir werden so ein bisschen ungeduldig, denn wir wollen ja, dass der erste deutsche Tonfilm dann irgendwann auch in die Kinos kommt. Das kommt dann am Ende auch und tja, die Kritiken sind eher negativ. Insofern springen wir jetzt nochmal zu unseren drei Regisseuren und ich frage als erboster Tonassistent, wie das denn passieren konnte.
Mich hat es persönlich getroffen, muss ich sagen. Ich habe 7 Tage hart als Toningenieur gearbeitet, im Studio Babelsberg bei der Produktion des ersten deutschen Tonfilms. Und dann wird der am Ende gnadenlos verrissen. Wie kann das sein?
Sehr gut. Also ich meine, das ist ja eine der großen Späße an dieser Staffel. Also eine große Freude in der Staffel, dass wir uns dem Film zuwenden, und auch einer filmischen Epoche, die wir toll finden, wo die verrückte Filme gemacht worden sind, wo natürlich, weil auch das Medium, das darf man nie vergessen, noch so frisch war. Ne? Wenn Ende der 20er Jahre war das gerade mal eben genauso alt, es war kurz vor der Jahrhundertwende überhaupt erst erfunden worden. Die Leute gingen erst seit 15 Jahren so ins Kino und wir hatten schon ein großes Interesse daran, das so zu erzählen, dass man den Zauber und den Irrsinn, den das für die Leute damals noch ausmachte, also bis heute auch noch ein bisschen davon geblieben, aber damals muss das ja viel, viel, viel intensiver gewesen sein, dass man den spürt und haben deswegen auch so einen lustigen, hybriden Film uns ausgedacht, der einerseits von der Epoche erzählt, in der Tonfilm erfunden wurde, der ist wirklich genau im Jahr 1929 in die Filmproduktion eingedrungen. Und das Genre oder sagen wir, die Ausdrucksform, die uns immer am besten gefallen hat, oder die vielleicht auch die am nachhaltigsten übrig geblieben aus der Zeit, ist nämlich der expressionistische Film. Und so ist ein expressionistisches Musical entstanden, was es wahrscheinlich nie gegeben hat. Was wissen wir nicht so genau, ob es das gibt überhaupt. Den Film, den wir da zeigen, gibt es natürlich auch nicht, den haben wir uns ausgedacht. Aber der hat eben den Vorteil, dass man sowohl mit dieser Tonfilmerfindung spielen kann, als auch natürlich sozusagen den Ursprung dieses sehr bedeutenden Jahrzehnts des Kinos, also das aus Deutschland ja auch ursprünglich, also primär kam, so ein bisschen huldigen kann.
Gab natürlich übrigens auch eine Lobeskritik mal, aber dann kam Henk und sagte, nee, so können wir es eigentlich nicht lassen. Ist ja total furchtbar, selbstreferenziell. Und du hattest Kritiken aus der Zeit gelesen. Und,
ne? Ja, das ist tatsächlich ein Zitat von einem Schriftsteller, Hans Sahl, der mir bekannt war durch einen Roman.
Also die Filmkritik,
die in unserem Film ja, die ist tatsächlich von Hans Sahl für einen völlig anderen Film und ein bisschen modifiziert. Mhm. Aber irgendwann fand ich halt raus, dass er eben sehr, sehr viel als Filmkritiker gearbeitet hat. Und überhaupt ganz toll. Also Hans Sahl muss man lesen. Und die Filmkritiken von ihm sind eben auch toll. Und was ich so schön finde an den Kritiken in der Zeit, ist, dass da eben wirklich noch hemmungslos verrissen wird. Ja, mit einer unglaublichen Formulierlust. Wohingegen heute eigentlich sich niemand mehr die Mühe macht, man sich auch fragt, was soll das eigentlich? Ja? Wenn man etwas ganz furchtbar findet, dann muss man sie eigentlich auch nicht so wahnsinnig groß in die Welt reintrompeten, aber das war eben früher anders. Das war ein anderer Grund, warum man gesagt hat, irgendwie, okay, das bringen wir rein. Aber ganz viel eben auch diese besondere Art, irgendwie, wie Sprache benutzt wurde damals.
Wir sind uns ja auch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht eigentlich wirklich ein ganz furchtbarer Film war. Ja.
Wahrscheinlich.
Dämonen der Leidenschaft.
Kommt ja so groß daher und alle sind so begeistert und das ist ja irgendwie,
ich glaube, das ist das Schöne. Ist natürlich auch, ich meine, wenn der Armee einer der Hauptproduzenten ist und so, oder?
So toll kann es nicht sein.
Und sich natürlich auch fragen irgendwie, der dachte, man macht mal ganz schnell einen Markt mit. Wir nehmen einfach alles, was mal erfolgreich war, Expressionismus und jetzt noch dieses Gesinge. Ja. Dämonen der Leidenschaft.
Eine echte Nebenrolle hingegen spielt Le Pustre in Staffel 3, Folge 8. Vielleicht habt ihr schon mal vom Kabarett der Namenlosen gehört, dessen Co-Produzentin ich bin. Und Le Pustre ist sozusagen der Mastermind hinterm Kabarett der Namenlosen. Er ist gleichzeitig der Hauptcharakter, schwer zu sagen. Es ist ja Le Pustre, aber die Figur ist eher weiblich. Es ist eigentlich auch egal. Le Pustre ist der Regisseur und auch derjenige, der
quasi das ganze Kabarett der Namenlosen erfunden hat. Ich habe da ein bisschen mitgearbeitet dran und wir haben das zusammen auf die Beine gestellt. Er befindet sich gerade in Wien und ich in Berlin, aber dank der allermodernsten Technik konnten wir ein kleines Interview miteinander führen, ich mit ihm. Und es ist auf Englisch. Er spricht allerdings sehr, sehr deutlich und deshalb haben wir uns dafür entschieden, das auch nicht jetzt alles zu übersetzen, weil es wirklich sehr leicht zu verstehen ist. So, what is your character in the new season?
So my character in Babylon Berlin season 3 is called Edwina Morel. You don't really find out much about the character during this scene in episode 8. But yeah, she was called Edwina Morel, which I thought was hilarious. So the scene basically is Charlotte needs to earn some money for her sister's eye operation. And she comes and makes some money by participating in a sort of a sexual role play scene, I think set in World War One, and the client is seen for a brief few seconds watching this kind of live sex orgy. So it was quite an intense scene to film, as it was very smoky and the light was very dim, so obviously it looked gorgeous. It was filmed in the Spiegelsaal from Kleschen's Ballhaus, so very beautiful, sumptuous surroundings. And I was placed at a little desk. I was very impressed with the attention to details, the set. A lot of it you can't see in the final edit in the episode, but they had the most beautiful Art Nouveau ashtray on my table, on the desk. I really wanted to just steal it, but I completely forgot, so damn it. And my gloves had beautiful Art Deco gold hand painting on it. It was really, really exquisite. There was a beautiful harp behind me. So they really created a very sumptuous room. It was very, very decadent. And so, yes, for me, it was a challenge because, of course, I'm not a native German, so I had to learn 3 pages of German. And the big scene with Charlotte was the big chunk of the monologue. So we started filming that first and I had to repeat it over and over. So I was very scared, of course, in the beginning that I would forget something. But luckily, I remembered each word.
How did you get involved into Babylon Berlin?
I met Henk at a party, Bohème Sauvage, actually, through Elsa. And he immediately offered me the part. He said, oh, I have a role for you. And in the beginning, I was playing a little bit coy and, of course, have to pretend that, oh, yes, now I have to think about it. But, of course, I was thinking, yes, of course. And he liked what I was wearing, the character of the Cabaret des Namenlosen with the orange hair and the tuxedo. And he wanted this character exactly as it looked transplanted into Babylon. So it was a very surreal moment to see myself as this character I play on stage, almost moved into another world, you know, in Babylon Berlin. So I think it's really interesting that this character sort of just did a kind of a crossover, I think you call it. And then when I arrived for my costume fitting and the makeup, everybody was so professional and treated me really, really nicely. They were, yeah, it was just, I felt really lucky and privileged that I had this experience. And to see my photo up in the makeup department on the wall with all the art inspirations was really wonderful for me. And so I feel very, very lucky that I had this experience. It was so positive and it's really made me fall in love with the idea of being a television or a film actor. And that's something that I originally wanted to do. I kind of fell into cabaret by mistake, so it was never really my intention. But I always wanted to be a film actor, as I love the medium. And to see how beautifully they filmed the scene and the colors and the cinematography and everything is just gorgeous. They did such a good job.
Und nun erfahren wir, wie Le Pistre das Rauchen aufhörte, zumindest für eine Weile.
During the shoot, my character was smoking the whole time. So the whole time I have a lit cigarette. And the first few hours I was using real cigarettes. And because we did so many takes, to reset the cameras and shoot from different angles, as it's quite a big scene, and we had all these soldiers come out, so we really spend a big chunk of the day filming this big scene, the orgy scene. So I had a lady next to me who was in charge of changing my cigarettes the whole time, so every time we would cut, she would replace my cigarette. And at some point, I think inhaling too much smoke, because it was the smoke in the room and of course my cigarette smoke, I became a bit sick. So I got brought some Coca-Cola or some fizzy drink and some sweet things just to kind of make me not pass out. And then they gave me some herbal cigarettes. I swore after the end of that filming that I would never, ever smoke again.
How was working together with the Babylon Berlin team?
Working with Henk and with Liv, it was just so wonderful. They were both so welcoming and supportive and friendly. And I am really thankful to Henk for giving me this chance and believing in my character and being inspired with what we do with the cabaret on stage. And so it really is a wonderful experience. And the team, like, I can't stop gushing about them. It's so professional, so friendly. They're all so talented. So, they did a really good job. So I hope everyone enjoys season 3. And look out for me in episode 8. And I hope maybe I'll make another cameo in the next one. So who knows? So thank you so much for this.
Yeah, thanks to you for sharing your experiences with us. Also, das war Le Pustre vom Kabarett der Namenlosen. Wir werden auch die Website-Adresse, einfach nur Kabarett der Namenlosen in einem Wort.de oder .com, in unseren Shownotes notieren. Und das Kabarett findet normalerweise in Berlin statt, 2-mal im Jahr, momentan natürlich aktuell nicht. Wir hoffen, wieder auf die Bühne zu kommen, Mitte, Ende 2021. Also, stay tuned.
Das selten gewordene Wort der Woche.
Noblesse. Die Noblesse bedarf eines edlen Gemütes, der Großzügigkeit und Diskretion. Wer über Noblesse verfügt, steht über den Dingen, pflegt Stil und Eleganz, beherrscht die Klaviatur zwischen Nähe und Distanz virtuos und wirkt vielleicht äußerlich etwas kühl. Weil es nicht zum persönlichen Stil gehört, das Innerste nach außen zu kehren.
Unsere Empfehlung der Woche.
Diesmal ist es eine TV-Dokumentation, die wunderbar zu der Serie passt. Es ist im Grunde genommen die Doku zu Babylon Berlin, Staffel 3. Herbst 1929, Schatten über Berlin heißt sie. Und es geht eben um die historischen Hintergründe der dritten Staffel. Es geht um Personen wie Hugenberg, Goebbels, Stresemann, Marlene Dietrich. Das Ganze sind historische Archivmaterialien, die verknüpft sind mit den Stimmen unterschiedlicher Zeitzeugen. Und das Besondere ist, dass diese Zeitzeugen verkörpert werden von den Schauspielern der Serie. Zum Beispiel Benno Fürmann, Godegard Giese, Nina Gummig, Fritzi Haberland und Sebastian Urzendowski. Also in der Mediathek kann man diese Dokumentation sehen. Herbst 1929, Schatten über Berlin.
Und im Ersten am Sonntag, dem 11. Oktober um 22.30 Uhr.
Viel Spaß.
Kommen wir zu unserer heutigen Verlosung. Wir haben einen
grandiosen Preis. Ich habe ihn in der Hand. Er ist schwer.
Gold.
Er ist Gold und
ziemlich dick. Quadratisch.
Es gibt viel zu gucken, viel zu lesen. Es ist der opulente Bildband zur Staffel 3. Vielleicht erinnert ihr euch, zur Staffel 1 und 2 gab es ja schon ein Bildband, das ist sozusagen die Fortsetzung. Und gerade frisch rausgekommen, also wir haben sozusagen jetzt das erste Exemplar.
Vom 2001 Verlag.
Vom 2001 Verlag, herausgegeben von Michael Tütteberg. Und ich habe übrigens auch ein Kapitel.
Ich will das auch haben, das Bild.
Ja, du kriegst nur eins. Ich habe übrigens auch ein Kapitel geschrieben, es sind nur, ich glaube, 2 Seiten zu den Drehorten. Aber das Buch lohnt sich vor allem wegen dieser fantastischen Fotos. Guck dir das an. Schwarz-Weiß-Fotos von Joachim Gern und Farbfotos. Es ist ein Traum. Ja, das könnt ihr gewinnen. Aber dafür müsst ihr auch was machen.
Bitte kreativ sein. Und zwar möchten wir von euch wissen, wenn ihr eine Nebenrolle für die 4. Staffel erfinden könntet, und die selber spielen könntet, dürftet, was wäre das für eine Rolle? Wie würdet ihr heißen? Wie seht ihr aus? Was hättet ihr an? Wo kämt ihr her? Wo geht ihr hin? Also, werdet kreativ. Wir freuen uns auf eure Zuschriften an post@gold-staub.de.
Und wenn nichts Kreatives kommt, dann behält Else den Band.
Ich bin auch kreativ. Ich überlege mir auch eine Nebenrolle.
Alles mal gucken, klar, wir freuen uns.
Ob ich da konkurrieren kann.
Wir freuen uns auf eure Antworten.
Unser heutiger Werbepartner. Wir bedanken uns für die Unterstützung dieser Folge von Goldstaub beim Ersten. Alle Babylon Berlin-Fans aufgepasst. Endlich ist es soweit. Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv-Lisa Fries als Kommissaranwärterin Charlotte Ritter kehren auf die Bildschirme zurück. In den 12 neuen Folgen tauchen sie in die faszinierenden Illusionswelten der Filmindustrie der 1920er Jahre ein, während um sie herum der Wahnsinn herrscht und die Roaring Twenties in all ihren Facetten Lebenshunger und Leidenschaft der Hauptstadt spiegeln. Gleich mit 3 Folgen und einer begleitenden Dokumentation startet die 3. Staffel unter der Regie von Henk Handlüchten, Achim von Borries und Tom Tikwer am Sonntag, 11. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten. Für alle, die es nicht abwarten können, sind die ersten Folgen bereits ab Freitag, 9. Oktober 20.15 Uhr online first in der ARD-Mediathek abrufbar und dann ab dem 11. Oktober sogar die komplette neue Staffel sowie die Staffeln 1 und 2.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.